Deutschlandfunk Kultur heute.
Ein beispielloses Gerichtsverfahren, das waren die Nürnberger Prozesse gegen die Hauptkriegsverbrecher. Dienten sie der Aufarbeitung oder der Entlastung von Geschichte? Das fragen wir im Verlauf dieser Ausgabe. Eddington, so heißt ein neuer Kinofilm, eine Western-Groteske über Corona. Und über Tanzkunst in Genf hören wir. Das alles mit Michael Köhler, dazu lade ich Sie ein. In den letzten Tagen, da stand der Vorwurf möglicher Korruption gegen Kulturstaatsminister Wolfram Weimer im Raum. Und das ist unser erstes Thema. Bevor er ins Kabinett berufen wurde, führte er die Weimar Media Group, richtete den Ludwig-Erhard-Gipfel am Tegernsee aus, bei dem Entscheidungsträger aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Medien ins Gespräch miteinander kommen, gegen eine Teilnahmegebühr. Nicht ganz unbeträchtlich. Weimar hatte nach seiner Berufung die Geschäftsführung niedergelegt, um Interessenkonflikte zu vermeiden. Eine publizistische Querfront, so nannte das die Frankfurter Allgemeine Zeitung, aus Apollo News, Neos und Berliner Zeitung hielt ihn für untragbar, unterstellte politische Einflussnahme. Er wehrte sich, Weimar sprach von Lügen, kündigte rechtliche Schritte an. Mein Kollege Wladimir Balzer hat recherchiert, in unserem Programm darüber ausführlich berichtet. Wladimir, heute Vormittag gab es dann eine erwartbare Reaktion und eine neue Entwicklung. Welche ist das bitte?
Wolfram Weimer hat 50% der Anteile an seiner Firma übergeben oder wird das noch tun an einen Treuhänder. Das sind Anteile übrigens gewesen, die schon bisher weder Gewinn noch stimmberechtigt waren, so hat es Weimer jedenfalls verlautbaren lassen. Aber er wolle da eben nochmal konsequenter sein und hat das genau das getan. Das bedeutet, es ist rechtlich eine Übergabe in treue Hände, kein Verkauf oder dauerhafter Verzicht. Das muss man für den Hintergrund wissen. Aber das ist natürlich ein weiterer Rückzug aus seiner Firma. Und was zudem bleibt, ist der Anteil seiner Ehefrau, Christiane Götz-Weimer, mit 50%. Sie ist auch Geschäftsführerin dieser Firma. Also da bleiben auf jeden Fall die persönlichen und rechtlichen Verbindungen erhalten.
Er begründet das damit, um jeglichen Anschein eines Interessenkonflikts zu vermeiden, der im Übrigen nie bestanden habe, so Weimer. Seine Ehefrau, hören wir heute, schlägt den Bayerischen Ehrenpreis gerade aus. Ist damit das Problem aus der Welt oder bedarf es anderer Compliance-Regeln?
Ich würde sagen, die Debatte hat gerade erst so richtig begonnen. Ich kann mir kaum vorstellen, dass tatsächlich mit dieser Übertragung der Unternehmensanteile an einen Treuhänder die Debatte um ihn, sein Amt und einen möglichen Konflikt zwischen seinem Amt und seiner Unternehmerschaft da tatsächlich schon beendet sein wird. Was jetzt viele tatsächlich auch fordern, ist, dass für Ministerinnen und Minister oder für Mitglieder der Bundesregierung das gilt, was für Bundestagsabgeordnete auch gilt, nämlich eine starke Transparenz und Berichtspflicht, was Nebeneinkünfte betrifft, was Unternehmensanteile betrifft und vieles andere mehr. Das ist ein Desiderat, gerade auch von der Opposition so formuliert. Also das wird auf jeden Fall noch Debatten nach sich ziehen. Und man hört auch von viel Unruhe, auch innerhalb der Kreise der Bundesregierung, auch bei den Regierungsfraktionen. Auch natürlich die Frage ist offen, ob dieser Ludwig-Erhard-Gipfel in der Form, wo ja Ministerinnen wie Dorothee Bär oder auch Katharina Reiche immer noch auf der Liste stehen, der Speaker, ob der tatsächlich so stattfinden wird. Man darf es im Moment in der Form bezweifeln.
Wladimir Balzer berichtete über die aktuellen Entwicklungen. Kulturstaatsminister Weimar übergibt seine Unternehmensanteile an einen Treuhänder und räumt damit oder versucht es, die Vorwürfe komplett auszuräumen. Atemmasken, Social Distancing, neue Regeln, Freiheitsverlust und Verschwörungstheorien. Davon handelt der Film, um den es jetzt gehen wird. Der heißt nämlich Eddington und ist eine Western-Groteske um Corona mit Hauptdarsteller Joaquin Phoenix.
Everybody in Eddington, I think all of the characters, I don't want to sound dramatic, but I think their own personal pain.
In Eddington, da haben alle so ihre Qualen und wollen wissen, was das eigentlich alles soll.
What the fuck this is all about? What is our purpose?
Eddington, so heißt ein fiktives Wüstenstädtchen in New Mexico. Und so heißt eben auch der neue Film des US-amerikanischen Regisseurs Ari Aster. Den Sheriff von Eddington, den spielt Joaquin Phoenix. Ein Heimatfilm aus New Mexico zur Corona-Zeit um 2020. Unsere Filmkritikerin Katja Nikodemus habe ich gefragt, was ist das? Eine Western-Groteske? Eine Dorfchronik?
Ja, das Setting sieht letztlich aus wie in einem Neo-Western. Also es gibt eben dieses beschauliche Städtchen und drumherum die unbereute Natur, Canyons, Wüste, Kakteen. Aber Eddington spielt im Jahr 2020 und gerade kommt Corona an diesem Ort an. Und das Maskentragen, das passt diesem Sheriff, gespielt von Joaquin Phoenix, überhaupt nicht. Und auch das Abstand halten mag er gar nicht. Und es kommt eben zu einer Konfrontation mit dem schon erwähnten Bürgermeister, gespielt von Pedro Pascal. Dieser Bürgermeister, der pocht auf die Einhaltung der Regeln. Dieser Sheriff, mit dem laufen wir durch den Ort, der sich aber durch diese Pandemie auch verändert. Am Ortsrand baut zum Beispiel auch ein Digitalkonzern, ein riesiges Serverzentrum, das Unmengen Wasser schlucken wird. Und auf der Hauptstraße, da fangen Leute an zu demonstrieren für die verschiedensten radikalen Ideen. Also die Beschaulichkeit ist jetzt irgendwann mal vorbei in diesem Dorf oder Kleinstädtchen.
Was ist das? Ein Film über Masken, Social Distancing? Verschwörungstheorien oder zwei politische Lager in einem Western, das stelle ich mir schwierig vor.
Ja, man muss sich das vielleicht so vorstellen. Die Pandemie, die wirkt in diesem Film wie ein Brandbeschleuniger. Also es wird nämlich zum Beispiel auf der Straße wird für Black Lives Matter demonstriert, aber plötzlich gehen auch Querdenker auf die Straße, Waffenfetischisten, Abtreibungsgegner, die Smartphones, die sind allgegenwärtig, Verschwörungstheorien überfluten die Wohnzimmer, die dringen aus dem Radio, aus dem Fernseher, überall her. Und zugleich gerät das Leben dieses Sheriffs aus den Fugen. Ja, da ist dann so ein bisschen wieder gleichzeitig auch eine Ehekrise. Denn die Frau des Sheriffs, gespielt von Emma Stone, die ist eine depressive Hobbykünstlerin, die wirft sich einem Scharlatan in die Arme, der angeblich Missbrauchsopfer heilt. Ein zwielichtiger Typ. Und noch dazu hat sich die Schwiegermutter im Haus einquartiert. Die ist völlig in Paranoia und Fake News und Verschwörungstheorien abgedriftet. Und dieser Sheriff, der tritt dann eben die Flucht nach vorne an. Er will Bürgermeister werden. Und als er dann scheitert, und da wandelt sich denn diese westernhafte Dorfchronik sozusagen in einen Amoklauf, in Zeitlupe, in eine Kettenreaktion, die in Gang kommt.
Wir müssen über die Darsteller sprechen. Joaquin Phoenix ist mir noch bewusst, ich glaube, wir haben sogar darüber gesprochen, vor wenigen Jahren, 5 Jahren etwa, aus dem Joker-Film, wo er den Gegenspieler von Batman spielt. Er hat aber auch Johnny Cash etwa gespielt, den Country-Musiker. Wie meistert der diese Rolle? Mit Cowboy-Hut und Smartphone in der Hand? Da stelle ich mir einen Sheriff aber anders vor irgendwie.
Naja, er hat ja auch immer wieder den Typus des amerikanischen Wutbürgers oder sagen wir des paranoiden Sonderlings verkörpert, also Traumatisierte, die um sich schlagen, die zurückschlagen, eben als Weltkriegsveteran in The Master von Paul Thomas Anderson, der sich deiner Sekte anschließt oder auch als Joker. Und jetzt hier in Ari Asters Eddington, da hat er zunächst so eine ganz schluffige Physis. Also dieser Sheriff ist so eine Art netter Kauz, der hat was von einem Dorftrottel. Aber dann verwandelt sich Joaquin Phoenix Körperlichkeit. Man hat das Gefühl, dass der ganze amerikanische Wahn, also die Polarisierung, die Radikalisierung, der Hass, das Gift von Social Media, dass all das von seinem Körper Besitz ergreift, ihn in Besitz nimmt, unter Spannung setzt. Und das mündet irgendwann in eine Katastrophe.
Was ist das für ein Film, Katja Nikodemus, den Ari Aster da vorlegt? Ein Film über ein progressives versus reaktionäres Amerika auf den Filmfestspielen in Cannes? Wurde das, wenn ich es richtig weiß, kontrovers diskutiert, weil es um eine Blase geht oder weil es die Blase verlängert wird? Wo darin lag der Streit?
Ja, Sie merken ja schon, man kann auch das Genre dieses Films nicht so leicht in den Griff kriegen. Das ist aber eigentlich auch ganz gut. Und Ari Aster, der schlägt sich mit diesem Film eben auf keine Seite. Also er hat ja zuvor Horrorfilme gedreht, Hereditary, Midsommar, in denen Menschen von Traumata, von zerstörerischen Ideen in Besitz genommen wurden. Und jetzt hier in diesem Film, trotz des Western-Settings, ist Eddington sowas wie ein sedierter Horrorfilm, in dem Menschen von Ideen oder auch abstrusen Ideen ja aufeinander gehetzt werden. Und für manche war, glaube ich, das in Cannes nicht so leicht auszuhalten, dass der Film dabei keine wirkliche Haltung einnimmt. Also er gibt den jungen Demonstranten recht, die da gegen Polizeigewalt und für Black Lives Matter demonstrieren, aber er macht sich auch ein bisschen lustig darüber, dass in diesem beschaulichen Städtchen ohne Schwarze mit zwei Polizisten eben für Schwarze und gegen Polizeigewalt demonstriert wird. Und genauso führt er aber die Querdenker und Abtreibungsgegner vor, die Waffenfetischisten, den sich radikalisierenden Sheriff. Also man kann vielleicht am besten sagen, der Film ist so eine Art 2,5-stündige Symptombeschreibung und als solche auch schwer auszuhalten, aber sehr interessant.
Sagt Katja Nikodemus über einen Sheriff mit Social Media und sediertem Horror. Eddington heißt der Film von Ari Aster. Stalin und Churchill hätten gern kurzen Prozess gemacht mit den NS-Größen. Doch Nürnberg wurde ein langer Prozess, ein rechtsstaatlicher Hauptkriegsverbrecher-Prozess mit Signalwirkung. Heute vor 80 Jahren begann er. Der Historiker Magnus Brechtgen, stellvertretender Direktor des Instituts für Zeitgeschichte, hat ein Buch über den Architekten und Rüstungsminister Albert Speer geschrieben. Eine deutsche Karriere heißt es im Untertitel. Und auch ein Buch über Aufarbeitung ist aus seiner Feder. Ihn habe ich gefragt, die Zustimmung in der Bevölkerung zum Nürnberger Kriegsverbrecherprozess nahm ab 1946 bis 1950 zunehmend ab. War die Zeit für die Aufarbeitung noch nicht reif? Denn bis zum Frankfurter Auschwitz-Prozess dauerte es immerhin noch bis 1963.
Der Hauptkriegsverbrecherprozess hatte zunächst mal, was die Mehrzahl der Deutschen anbetrifft, auch eine gewisse Entlastungsfunktion, weil die Millionen 1945 den Nationalsozialismus unterstützt hatten. Also es gab 10 Millionen Parteimitglieder, davon waren also 45 noch etwas über 8 Millionen registriert. Die konnten jetzt nach dem Krieg sagen, ja, die wichtigsten Personen, die stehen ja in Nürnberg vor Gericht, die werden verurteilt und damit sind wir sozusagen außen vor. Ich vereinfache das jetzt mal, aber das war sozusagen eine psychologische Kurve, die man gehen konnte, um als Anführungszeichen ganz normaler Volksgenosse sagen zu können, okay, damit kann ich das abhaken.
Sie sprechen von der Entlastung. Dazu muss man wissen, die 50er, 60er Jahre, da waren die Geschichtslügen sehr beliebt. Es war nicht alles schlecht, einmal muss Schluss sein, davon haben wir nichts gewusst. Das waren so typische Entlastungsformen. Worauf will ich hinaus? Der Zuspruch, die Zustimmung in der Bevölkerung nahm ab 1946 bis 50 kontinuierlich ab, der Zuspruch zu diesen Prozessen. War die Zeit für die Aufarbeitung noch nicht da? War der Entlastungswunsch groß? Es dauerte ja bis zum Frankfurter Auschwitz-Prozess nochmal 18 Jahre bis 1963.
Es ist beides richtig. Der Aufarbeitungswunsch war überhaupt nicht vorhanden. Der war in Teilen vorhanden, also bei Personen von vor 1933, keine Nationalsozialisten waren überzeugte Demokraten, Personen, die jetzt die Bundesrepublik aufbauen wollten, Sozialdemokraten, aber auch Leute wie Konrad Adenauer, die schon von Anfang an gesagt haben, das deutsche Volk, die deutsche Bevölkerung hätte eine massive Schuld auf sich geladen. Zugleich war Personen wie Adenauer klar, wir müssen jetzt mit den Personen leben, die wir haben und die jetzt in eine neue Zukunft steuern. Und dass man dann nach dem Krieg dass man darüber nachdenken musste, was man so angerichtet hat und dass man selber auch eine gewisse Mitverantwortung hat. Das war völlig unpopulär. In den 1950er Jahren gibt es diesen Begriff des kommunikativen Beschweigens. Das heißt, alle die Leute, die am Nationalsozialismus beteiligt waren, wussten selbstverständlich, was sie getan hatten. Sie wussten, was ihre Nachbarn, ihre Arbeitskollegen getan hatten. Aber darüber wollte man nicht sprechen, sondern, wie man so schön sagte, man wollte nicht zurückschauen, sondern das, was man vor sich hatte und aufbauen und sozusagen in der Gegenwart ankommen. Und deswegen war es völlig unpopulär, sowohl juristisch als auch, sag mal, moralisch mit diesen Dingen sich näher auseinanderzusetzen.
Gab es einen Wunsch, das ist meine Frage, nach diesen in Anführungszeichen guten Deutschen?
Absolut. Und das ist die Erklärung für den Erfolg von Albert Speer. Albert Speer hat genau diese Sehnsucht bedient, zu sagen, ich war in der Führungsspitze des Nationalsozialismus, ich war nah an Hitler. Aber ich habe von den ganzen bösen Dingen nichts gewusst. Das ist natürlich eine glatte Lüge. Ist Speer schon in Nürnberg gelungen und sie ist ihm auch nach dem Krieg viele Verdienste gelungen, auch mit Unterstützung von Verlegern und Journalisten, also Wolf-Jupp Siedler und Joachim Festinter an erster Stelle zu nennen. Und das hat dazu beigetragen, dass Speer, insbesondere nachdem er dann aus dem Gefängnis kam 1966, die ideale Projektionsfläche für all diejenigen waren, die sagen konnten, Reich war böse, die Nationalsozialisten waren schlecht, die Verbrechen sind ganz furchtbar, aber ich persönlich habe davon eigentlich nichts gewusst und damit nichts zu tun gehabt. Es war, wie gesagt, eine Lüge bei Albert Speer ganz massiv, denn der hat Auschwitz mitgebaut und hat natürlich 2,5 Jahre Krieg massiv organisiert und im letzten Kriegsjahr sind mehr Menschen ums Leben gekommen als in den Kriegsjahren zuvor zusammen. Dafür war Albert Speer hauptmitverantwortlich. Das wollten aber natürlich weder Albert Speer öffentlich diskutieren, noch die Leute, die den Nationalsozialismus getragen haben, diskutieren. Und deswegen war das Angebot, das er erzählt hat, er aber hat nichts mitbekommen, das war ideal. Und das hat ihm dann auch weltweit 3 Millionen Käufer für seine Erinnerungen und nochmal fast genauso viele Käufer für seine Spandauer Tagebücher eingebracht.
In den Nachfolgeprozessen, die immer so ein bisschen untergehen für meinen Geschmack, 47, 48, bei dem immerhin der größte Mordprozess der Rechtsgeschichte verhandelt wurde über die Sondereinsatzgruppen, da prägte der blutjunge Benjamin Ferenc als Staatsanwalt der Amerikaner den Begriff zum ersten Mal öffentlich in einer Verhandlung Genozid. Ja, aber was da entstand, könnte man doch nennen Make law, not war. Also mach Gesetze und keine Kriege. Die Verrechtlichung, die Ächtung bis hin zum Internationalen Strafgerichtshof. Das heißt, das Ganze hat doch auch kultur- und rechtshistorisch schon eine enorme Wirkung entfaltet, oder?
Dem würde ich völlig zustimmen. Und in diesem Kontext muss man auch natürlich die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte im Dezember 1948 sehen. Das sind alles Dinge, die aus diesen Erfahrungen Zweiten Weltkrieges und, wenn man auch so will, der gesamten Gewalterfahrung von 1914 bis 1945 entstanden sind, dass man das Zusammenleben der Nationen, der Völker, der Staaten zumindest vom Anspruch her so neu organisieren muss, dass Menschenrechte und Rechtsstrukturen und Völkerrecht zumindest als Forderung im Raum stehen und niemand, der als Staatslenker sich in die Welt begibt, sagen kann, davon habe ich nichts gewusst oder ich wusste nicht, an welche Regeln man sich halten sollte. Es gab 1948 also den Prozess gegen Oswald Pohl, gegen die SS. Da ist schon 1948 in den Dokumenten die Finanzierung von Auschwitz, der Erweiterung von Auschwitz durch Albert Speer dokumentarisch nachgewiesen. Das konnte man seit 1948 sozusagen wissen. Und trotzdem ist es Speer über 33 Jahre gelungen und vielen, die ihm nachgefolgt sind, also Joachim Fest etc., ist in die Nullerjahre gelungen, das zu ignorieren oder wegzuerzählen. Und das hat eben auch was damit zu tun, dass wir auf der einen Seite verfügbare Fakten haben und auf der anderen Seite aber mal die Geschichtsschreibung und die öffentliche Diskussion dem oft hinterherhinkt und es schwerfällt, sich da immer eine authentische, eine klare, plausible, faktenbasierte Information zu beschaffen. Und das ist sozusagen unsere Herausforderung, die wir bis heute haben.
Sagt Historiker Magnus Brechtgen zum Beginn der Nürnberger Kriegsverbrecherprozesse vor 80 Jahren. Gar nicht genug von kriegen. Ungewöhnliche Klänge in Kultur heute und das zu modernem Tanz, um den es jetzt geht, moderner Tanzchoreografie. Kaiserball, Ball Imperial, so hat Sidi Labi Chakaoui seine neue Choreografie betitelt. Wien hat ihn aus Anlass des 200. Geburtstages von Johann Strauss Sohn eingeladen, eine Auftragschoreografie zur Musik des Komponisten zu schaffen. Uraufführung im Grand Théâtre de Genève war gestern. Da ist nämlich Chakaoui Ballettdirektor. Tanzkritikerin Wiebke Hüster habe ich gefragt, Walzermusik, Märsche, Polka auf der Musikliste eines seiner Stücke, muss doch eine Überraschung für Sie sein, oder?
Ja, mich hat das sehr überrascht, dass Sidi Lavi Chakaoui sich dieser Musik ausgerechnet des 19. Jahrhunderts widmen will von Johann Strauss Sohn. Die Stadt Wien hat ihn gebeten, die hat ihm das vorgeschlagen, aber er wäre eben nicht dieser Wanderer zwischen den Welten, zwischen dem Okzident und dem Orient, wenn er dem nicht etwas hinzugefügt hätte. Und hier ist das japanische zeitgenössische Musik. Also einer seiner interessantesten, wie ich finde, Tänzer ist zugleich ein sehr, sehr guter Sänger. Und er hat zwei japanische Perkussionisten mit auf die Bühne gebracht, die auch singen. Und diese Musik ist eben dazwischen geschoben. Er versucht irgendwie gegenüberzustellen, so viel habe ich rausgefüllt in diesem 90-minütigen Stück, zu sagen, ja, es gab ein Kaiserreich hier, es gab ein Kaiserreich da, was sind denn vielleicht vergleichbare Prägungen in einer von großer Formalität geprägten, sehr hierarchisch strukturierten Gesellschaft?
Jetzt interessiert natürlich, wie das gestaltet ist. Also wenn japanische zeitgenössische Musik plötzlich zwischen Johann Strauss Sohn erklingt, ist das ja schon verblüffend. Ist das ein gestalteter Wechsel oder sind das zwei Erzählungen?
Ja, in der Tat, das sind eigentlich zwei so parallele Stränge. Beziehungsweise Stränge ist eigentlich schon zu viel gesagt. Das Enttäuschende an diesem Abend, die dramaturgischen Schwächen, die ganz offensichtlich werden. Es beginnt mit einer Szene, wo eine Frau in einem weißen Fechtkostüm vorne an der Rampe steht und in einer wirklich sehr rituellen Haltung ein Schwert vor sich auf ihren beiden geöffneten Händen liegen hat. Und vielleicht kann man sagen, ja, das Schwert zieht sich so durch. nicht. Es gibt Schwertkämpfe, kriegerisches Training, später werden sogar Gewehre eingesetzt. Das ist vielleicht so eine Parallele, dass eben der Erhalt der Macht auf die Stärke von Armeen setzt. Okay, aber das bleibt doch sehr an der Oberfläche. Und schon dieser Ansatz von Sidi Lavi Shekari zu sagen, ja, das ist der Soundtrack von Kaiserreichen, der Walzer, und das ist sozusagen Herrschaftsmusik oder so. Ja und nein. Also es ist auch die Musik gegen diese Herrschaft. In den Musiken brach sich ja auch eine unendliche Lust an der Bewegung Bahn. Und es ist ja auch so, dass der Walzer, als er aufkam, zunächst als Tanz in der Gesellschaft ja fast verpönt war. Also es haben ja längst nicht alle Familien ihre Töchter Walzer tanzen lassen. So ist es ja nicht.
Womit wir beim Stichwort sind, dass der Choreograf Tango kann, wissen wir, mit Milonga hat er dann ein erfolgreiches Stück gemacht. Kann Sidi Lavi Shekari auch Walzer?
Ich finde nicht ganz so gut. Natürlich ist der Walzer-Schritt aus dem Ballett total bekannt. Also der Walzer ist einfach ein Takt, der in allen großen Handlungsballetten des 19. Jahrhunderts prominent vorkommt. Aber was Sidi Lavi Shekari hier versucht zu machen, ist, er versucht eine Gesellschaft teilweise auszustellen, die albern ist, die überspannt ist, die den Tanz benutzt, um sich erotisch, um sich sexualisiert zu inszenieren. Ja, das sieht man. Aber auf der Bühne sieht man prätentiös umeinander gewedelte Hände. Es ist ja schön, wenn dort eine queere Gesellschaft sich amüsiert, dass man das mal sieht, dass es viele Männer, Frauen, Figuren auf der Bühne gibt, die Kleider tragen, hohe Schuhe tragen, Perücken tragen. Ich finde das toll. Aber wohin führt das in diesem Stück?
Ein letztes. Der Bühnenbildner Tim Yip ist kein Unbekannter, hat Filme ausgestattet wie Tiger and Dragon. Wir haben gesagt, das ist ein Stück Imperial Ball, ein kaiserliches, ein höfisches Fest. Muss ich mir das auch so opulent vorstellen in den Kostümen?
Ja, absolut. Also das ist wie so ein Hollywood-Kostümfilm. Und die Kostüme sind auch leider nur teilweise geschmackvoll. Aber es gibt eine große Tafel, die ist mit Samt ausgeschlagen. Da gibt es Kerzenleuchter drauf und riesige Fruchtkörbe, damit natürlich die Tänzer einander irgendwelche Weintrauben in den Mund fallen lassen können. Und man muss echt sagen, das Bühnenbild übernimmt hier einen Riesenteil der Unterhaltung des Publikums, weil das Bühnenbild agiert eigentlich. Dann dreht sich so eine große Wand mit wunderschönen, buntglasigen Fenstern. Die dreht sich um und plötzlich ist die schwarz-weiß und wir sind in so einer strengen, japanischen Comicwelt angekommen. Also da nimmt ihm der Ausstatter schon wirklich viel ab.
Sagt Wiebke Hüster über Bal Imperial in Genf. In Bulgarien, da haben internationale Ermittler von Europol und Eurojust eine mutmaßliche Kunstschmugglergruppe zerschlagen. Und mehr weiß in den Kulturmeldungen Nicole Strecker.
Ja, die Gruppe soll über Jahre Kulturgüter aus europäischen Museen und Sammlungen gestohlen haben. Rund 3000 Artefakte haben die Ermittler jetzt sichergestellt. Teilweise sind die Objekte über 4000 Jahre alt. Insgesamt ist vermutlich ein Schaden von rund 870 Millionen Euro entstanden. An deutschen historischen Bauten gibt es mehr als 60 antisemitische Skulpturen, oftmals sogenannte Judensauen. Sie konfrontieren die Kommunen mit der Frage, abnehmen oder muss man sie im Sinne des Denkmalschutzes doch erhalten? In Kalbe in Sachsen-Anhalt hat nun der Künstler Thomas Loy eine besonders obszön gestaltete Schmähskulptur an einer Stadtkirche eingefriedet, so nennt er das. Er hat sie mit einem Geflecht aus metallenen Ölzweigen umgeben, dazu der Kommentar der Regionalbischöfin Bettina Schlauchlauf in Deutschlandfunk Kultur.
So eine Botschaft an der Kirche zu haben, das tut schon irgendwie richtig weh. Und auf der anderen Seite aber finde ich in den Zeiten erstarkenden Antisemitismus, wo auch geleugnet wird, dass es solche Ideologien gab oder gibt, darauf zeigen zu können, ist auch wichtig. Und jetzt ist sie quasi entkräftet, indem diese Blätter da drumherum sich ranken. Es ist ein Versuch, aber genauso unperfekt, wie wir oft mit der Geschichte versuchen umzugehen.
Keine Beseitigung also, aber eine Stellungnahme und Aufforderung zur weitergehenden Debatte. Der Etat für Kultur und Medien wird 2026 zwar um 10% erhöht, aber es bleibt bei der Entscheidung, das seit 10 Jahren bestehende Bündnis internationaler Produktionshäuser nicht mehr zu fördern. Zu dem Bündnis gehören 7 Produktionshäuser, darunter etwa Musanturm in Frankfurt und Hellerau in Dresden. Für sie bedeutet die Entscheidung erhebliche Einschränkungen, etwa bei den internationalen Co-Produktionen, hieß es nun von Seiten der Intendanten. Sie fordern die Streichung für 2027. 2025 wieder zurückzunehmen. Das British Museum hat laut Recherchen der Londoner Times den Sponsoring-Vertrag mit Japan Tobacco International gekündigt. 15 Jahre lang hat der Tabakkonzern das Museum unterstützt und etwa Geld für den Ankauf von tausenden japanischer Objekte gegeben. Als Gegenleistung durfte der Konzern Teile des Museums für eigene Veranstaltungen nutzen. Aktivisten kritisieren, speziell damit habe man Tobacco International Greenwashing ermöglicht. Sie bescheinigen dem British Museum moralischen Bankrott. Und der US-amerikanische National Book Award geht in diesem Jahr an den in den USA lebenden, aus dem Libanon kommenden Autor Rabih Alameddine für seinen Roman »Die wirklich wahre Geschichte von Raja, dem Gutgläubigen«.
Die Kulturmeldung waren das mit Nicole Strecker am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute. Michael Köhler dankt für Ihr Interesse. Die Informationen am Abend berichten unter anderem über die Klimakonferenz in Belem, wo Deutschland 1 Milliarde für den Tropenwald gibt.